bei den meisten jungen Menschen, bei denen ein heimliches Drogenproblem in der genetischen Hardware verdrahtet ist, stellen sich ernsthafte Suchtprobleme bei Hell in Cadenza auch in puncto Nikotin und Zucker. Weil das Rauchen einen beim Training einfach umbringt, sind dafür nur Bridget Boone, ein U16-Steroidmädchen namens Carol Spodek und einer der Ward-Zwillinge masochistisch genug. Es ist allerdings bekannt, dass auch Teddy Schacht sich gelegentlich eine Panatella gönnt. Den Nikotin-Jeeper versucht Hell so gut es geht im Zaum zu halten, indem er ein paar Mal am Tag Kodiak Wintergreen Smokeless Tobacco einwirft und entweder in ein in Ehren gehaltenes altes NASA-Glas aus seiner Kindheit spuckt oder in die leere Dose Spirotein, proteinreicher Frühstücksdrink, die auch jetzt, von den anderen gemieden, neben einem Häufchen Tennisbällen steht, die die Jugendlichen bei Tisch nicht kneten müssen, solange sie essen. Halls größeres Problem ist die Saccharose, des Hope-Rauchers ewige lockende Sirene, weil er, Hall jetzt, sich immer danach, nach Zucker, sehnt, in letzter Zeit aber gemerkt hat, dass jede Zuckergabe,
die 56 Gramm eines Riegels Aminopal High Energy übersteigt, seltsame und unangenehme Launen zur Folge hat, die ihm auf dem Court alles andere als gut tun. Als er mit vielschichtiger Baklava im Mund unter seinem Predigerhut dasitzt, weiß Hal nur zu gut, dass Mario seine Fixiertheit auf Patronen über Marionetten, Entreakte und Zuschauer ihrem verstorbenen Vater verdankt. In seiner antifunktionellen mittleren Periode durchlief er selbst diese Subphase, in der er besessen war von der Beziehung der Zuschauer zu den verschiedensten Shows. An den düsteren Streifen über den Karneval der Augäpfel will Hell gar nicht denken.
Anmerkung 154. Gleich der antikonfluentielle Käfig 3 Gratisvorstellung. Vergleiche oben Anmerkung 24.
Aber dieser eine andere kurze Hightech-Streifen hieß Medusa gegen Odalisk und war ein Film über eine Pseudotheaterproduktion im Ford's Theater der Bundeshauptstadt Wash DC, der in Cadenza, wie alle seine von Zuschauern besessenen Werke, ein Vermögen gekostet hat, was Komparsen anging. In diesem Fall sind die Komparsen gut gekleidete Zuschauer, die Männer mit Koteletten und die Damen mit Papierfächern, die den Saal von der ersten Reihe im Parkett bis zur letzten im obersten Rang füllen, und sie schauen sich ein unglaublich gewalttätiges, kleines, involuiertes Dramulett des Titels Medusa gegen Odalisk an, dessen relativ plottloser Plot sich dergestalt zusammenfassen lässt, dass die mythische schlangenhaarige Medusa, bewaffnet mit Schwert und blank poliertem Schild, einen Kampf auf Leben und Tod oder Versteinerung gegen L'Odalisk de Saint-Thérèse führt, eine Gestalt aus der alten Quebecer Mythologie, die so unmenschlich schön gewesen sein soll, dass sich jeder, der sie ansah, vor lauter Bewunderung sofort in einen lebensgroßen Edelstein verwandelte. Okay. Die Odalisk, dieses perfekte Gegenstück der Medusa, ist statt eines Schwerts nur mit einer Nagelfeile bewaffnet. Dafür bringt sie zusätzlich einen beherzt geschwungenen kleinen Schminkspiegel mit. Und eigentlich prügeln sich die beiden bloß 20 Minuten lang. Beide springen durch das opulente Bühnenbild und versuchen, die andere mit der Klinge zu entkarten und oder mit dem jeweiligen Reflektor zu deanimieren. Und jeder Sprung dient der Absicht, sich so zu positionieren, dass die andere das eigene Spiegelbild sieht und auf der Stelle versteinert oder veredelsteinert oder was auch immer. In der Patrone macht die milchig verpixelte Lichtdurchlässigkeit und Nichtstofflichkeit ziemlich schnell klar, dass die beiden Hologramme sind. Unklar ist dagegen, was sie auf der Binnenebene
des Tramoletts sein sollen, ob die Zuschauer sie als Gespenster oder Geister oder aber als reale, mythische Wesenheiten oder wie oder was sehen, nicht sehen sollen. Jedenfalls spielt sich da oben auf der Bühne eine waghalsige Kampfszene ab, dessen verschlungene Choreografie ein Asiat einstudiert hatte, den er selbst bei einem kommerziellen Studio gemietet und im RH untergebracht hatte, wo er wie ein Vogel aß, immerzu höflich lächelte und zu niemandem ein Wort sagte, wie es schien, abgesehen von Averill, mit der er sich auf der Stelle angefreundet hatte. Ballettartig, voller kleiner, scheinbarer Ausweglosigkeiten, mit beinahe Treffern und Spießumkehrungen, und das Theaterpublikum ist fasziniert und amüsiert sich bis zum Gehtnichtmehr. Jedenfalls gibt es immer wieder Szeneapplaus für die Choreografie des Filmstücks, vielleicht ebenso sehr wie für alles andere. Was dann eine Art Metaszeneapplaus wäre, denkt Hal. Denn die ganze Kampfszene muss natürlich so raffiniert choreografiert werden, dass die beiden Kombattantinnen dem Publikum aus offenkundigen Gründen ihre schuppigen bzw. cremefarbenen Rücken zuwenden.
Anmerkung 155: Die Medusa trägt ein Kettenhemd vom Schnitt eines rückenfreien Abendkleids, dazu hellenische Sandalen. Und die Odaliske ein Merry Widow Mieder.
Denn während Schild und Schminkspiegel martialisch durch die Gegend geschwungen und der jeweiligen Gegnerin in verschiedensten taktischen Winkeln entgegengereckt werden, erhaschen die gut gekleideten Zuschauer des Tramoletts hier und da unheilvolle Blicke auf die todbringenden Spiegelbilder der Kombattantinnen und verwandeln sich in ihren Parkettreihen auf der Stelle in Rubinstatuen oder versteinern und stürzen wie embolisierte Fledermäuse aus den Logen herab und so weiter. So läuft die Patrone weiter, bis im Ford's Theater niemand mehr lebendig genug ist, um der verschachtelten Erzählung des Kampfszenen-Tramoletts zu applaudieren. Und am Ende prügeln die beiden ästhetischen Gegenstücke vor einem Publikum aus verschiedenfarbigem Stein immer noch wie verrückt aufeinander ein. Die realhistorischen Zuschauer von Medusa gegen Odaliske hielten nicht besonders viel von dem Streifen, weil das Filmpublikum nie richtig zu sehen bekam, was an den Kombattantinnen eigentlich dran sein sollte, was so melodramatische Folgen für das Live-Publikum der Prügelei hatte. Und deshalb fühlten sich die Zuschauer des Films am Ende angeschmiert und ein bisschen verschaukelt. Der Streifen wurde nur regional veröffentlicht, die Patrone verlieh sich wie die Zeitung von gestern und ist heute praktisch unauffindbar. aber das war beim besten Willen nicht der Film James O.
und Condensers, den die Zuschauer am meisten hassten. Der meistgehasste Incandenza-Film, ein in der Länge variierender Streifen mit dem Titel Der Witz, kam nur ganz kurz in die Kinos und auch damals nur in die wenigen übrig gebliebenen Prä-Interlace-Programmkinos im studentischen Milieu, etwa von Cambridge, Massachusetts und Berkeley, Kalifornien. Und begreiflicherweise zog man bei Interlace auch nie in Betracht, ihn in den Pulse-Order-Katalog aufzunehmen. In Vordächern, Plakaten und in den Anzeigen, mit denen die Programmkinos für den Film warben, musste sinngemäß stehen: Der Witz. Sie sind gut beraten, wenn Sie nicht noch Geld dafür berappen, diesen Film zu sehen. Was Programmkino-Habitués naturgemäß für eine raffinierte, ironische und werbekritische Pointe hielten. Also berappten sie für die papierenden Eintrittskärtchen, marschierten ihren Polundern, Tweedjacken und Dirndlkleidern hinein, betankten sich an der kleinen Bar mit Espresso, suchten ihre Plätze, setzten sich und brachten wie immer vor einer Filmvorführung Beine und Oberkörper in die ideale Haltung, sahen sich mit dieser spezifischen, leeren Aufmerksamkeit im Kino um und sagten sich, dass die Bolex H32-Kameras mit den drei Objektiven, die eine von einem gekrümmt dastehenden alten Hünen gehalten und die andere komplex fixiert auf dem überdimensionierten Kopf eines Jungen mit komischer Vorwärtskrängung, dem anscheinend ein Stahlspieß aus dem Brustkorb ragte. Die Stammgäste sagten sich, dass die großen Kameras unten neben den rot beleuchteten Exits zu beiden Seiten der Leinwand vielleicht Werbe- bzw. Anti-Werbezwecken oder einer metafilmischen Making-of-Dokumentation oder so dienten. Jedenfalls, bis das Saallicht runtergedimmt wurde, der Film anfing und auf der großen Leinwand nur eine Weitwinkelaufnahme eben dieser Programmkinobesucher zu sehen war, die mit ihren Espressi hereinkamen, ihre Plätze suchten, sich setzten, umsahen, zurechtruckelten und den Partnerinnen mit den Glasbausteinen auf den Nasen kenntnisreiche kleine Prä-Film-Kommentare über den Zahlen Sie nicht für das hier Slogan und die mutmaßliche künstlerische Signifikanz der Bolex-Kameras zuraunten, sich auf den Film einstellten, während das Saallicht runtergedimmt wurde und die Leinwand ansahen und damit sich selbst, wie sich herausstellte, mit der kalt lächelnden Gespanntheit auf anspruchsvolle Unterhaltung. Ein Lächeln, das dann, wie die Kameras und die Projektion ihrer Aufnahmen auf die Leinwand
zeigten, aus den Mienen der Zuschauer schwand, als diese mit immer weniger gespannten und zunehmend leeren, dann verwirrten und schließlich vergnarzten Mienen reihenweise sich selbst beim sich selbst ansehen sahen. Die Gesamtlaufzeit von Der Witz endete immer genau dann, wenn auch der letzte Stammgast, der mit übereinandergeschlagenen Beinen im Kino ausgeharrt und sein vergrößert auf die Leinwand projiziertes Bild angesehen hatte, das mit diesem spezifischen Degout eines angewiderten und sich geneppt fühlenden Programmkino-Stammgasts auf ihn herabsah, gegangen war, was am Ende 20 Minuten überschritt, wenn Kritiker oder Filmwissenschaftler im Publikum saßen, die mit endloser Faszination beobachteten, wie sie sich beim Notizenmachen beobachteten und erst gingen, wenn sie der Espresso schließlich aufs Klo zwangen, was für ihn selbst und Mario das Zeichen war, Kameras, Objektivtaschen und Koaxialkabel hektisch zusammenzupacken, um wie der Teufel zum nächsten Intrakontinentalflug von Cambridge nach Berkeley oder von Berkeley nach Cambridge zu rennen bzw. zu wackeln. Schließlich mussten sie ja an beiden Orten rechtzeitig zu den Vorführungen alles aufgebaut haben und verbolext sein. Mario sagte, Lyle hätte gesagt, Imke Dancer hätte ihm Vertrauen erzählt, ihm gefiele es gerade, dass der Witz von so öffentlicher Stasis Schlichtheit und Blödheit sei und die wenigen Kritiker, die den Film mit dem weitschweifig vorgetragenen Argument verteidigten, die schlichte Stasis beinhalte gerade die ästhetische These des Films, wären wie immer total auf dem Holzweg. Noch nicht abschließend beantwortet ist die Frage, ob es der Augäpfel in der Jahrmarktsattraktionsstreifen Medusa gegen ... oder der Witz war, der in das spätere Engagement ihres verstorbenen Vaters für das blindwütig antirealistische Genre des Drame Trouvé metamorphisiert war, das wahrscheinlich den historischen Zenit selbstbewusst blöder Stasis bildete, für das das Publikum jedoch aus apriorischen Gründen nie auch nur Hass entwickelte.